du lernst im Studium nicht, okay, was mache ich jetzt, wenn ein Schüler durchdreht, wenn er mit dem Sessel zum Schmeißen anfängt, was macht er, wenn er rausläuft? So was lernst du nicht.
Und dann sagt das Kind zur Mama, Mama, was hat die Frau da? Weil natürlich Kinder voll brutal ehrlich sind. Und dann sagt die Mama zum Kind, schau weg.
Inklusion bedeutet Teilhabe, dass alle Menschen, unabhängig jetzt von ihren Beeinträchtigungen, von ihren Voraussetzungen, teilhaben können am Leben, in allen Lebensbereichen.
Hallihallo, ich bin wieder da und heute wieder, und das freut mich immer sehr, mit einem besonderen Gast oder mit einer besonderen Gästin aus meiner Community. Wir haben uns kennengelernt im Run Club. Es geht aber heute um ganz was anderes als wie Laufen und Sport und so weiter. Und wir sind da witzigerweise zusammen beim Frauenlauf mitgelaufen. Du bist 10 gerannt, gell?
Genau,
ja. Wie ist denn gegangen überhaupt? Jetzt müssen wir schon mal über das plaudern.
Also bei Kilometer 7, 8 durch den Prater habe ich mir wirklich gedacht, jetzt ist vorbei. Also das war echt heftig.
Bist du schon mal so weit gerannt?
Ich bin beim Vienna City Marathon die 10 Kilometer, diesen Chiba Run gelaufen, aber davor eigentlich selten 10 Kilometer. Aber dort war es echt ziemlich hart, aber dann, ja, habe ich es geschafft.
Voll cool, richtig, kannst sehr, sehr stolz sein. Die Johanna ist heute zu Gast und die Johanna ist eben, wir haben uns kennengelernt übers Laufen. Und das ist ja das Coole bei uns und das war auch das Feedback, wenn der Podcast online geht, war die Lisa schon bei uns. Und die Lisa ist auch beim DM Run Club zu uns gekommen und hat durch das wieder die Passion oder die Leidenschaft zum Sport entdeckt und sieht auch gesagt, was sie so feiert beim Run Club ist, dass wir alle so, das sind keine oberflächlichen Gespräche. Man tauscht sie aus, man lernt voneinander, man ist offen, man freut sich direkt schon auf die Runde, weil es ist nicht irgendwie, hey, was weiß ich, nur oberflächlicher Blabla, sondern es ist tiefer und so sind wir eigentlich auch ins Reden gekommen.
Ja,
weil ich dich gefragt habe damals, was machst du beruflich?
Mhm.
Und dann hast du mir erzählt, du bist Sonderschullehrerin. Eigentlich heißt das ja mittlerweile, glaube ich, sogar schon anders, aber über das reden wir dann nochmal. Und dann habe ich gesagt, wow, ich ziehe meinen Hut, abgesehen einmal davon, dass ich finde, dass der Beruf einer Lehrkraft so wichtig ist. Und für mich, ich setze mir immer wieder ein, dass ich ja sage, weil zu mir waren die Lehrer teilweise so deppert und so, die haben so einen Schaden in mir angerichtet, Jahre später an. Und jetzt bin ich mittlerweile über 40 und trotzdem denke ich über die Sachen nach, die mir die damals gesagt haben. Und du hast mir dann eben gleich mit deiner positiven Art, so wie du bist, das ein bisschen erklärt, so deinen Approach, wie du das machst. Und ich ziehe immer meinen Hut davor, vor allem von Menschen, ja, die besonderer sind wie wir. Ich mag das Wort anders nämlich nicht.
Mm.
Und die sind's. Und du bist Lehrerin in einem inklusiven Schulzentrum und genau. Begleitest eben Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch, dass ich da meine Stimme nutze und sage, wir sprechen über das Wort Inklusion, weil da ist noch so viel Spielraum nach oben, wenn du mich fragst. Und ich will selber auch ehrlicherweise lernen und verstehen, wie das so funktioniert. Und deshalb freue ich mich extrem, dass du heute da bist. Also danke dafür. Wir haben jetzt ein bisschen anders Intro gemacht. Wir haben zuerst über die 10 Kilometer gesprochen und dann eigentlich erst über das, was du machst. Aber danke, dass du da bist. Vielleicht einmal also eine kleine Eingangsfrage. Was bedeutet Inklusion generell für dich?
Also danke auch einmal, dass ich da sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ja, Inklusion, wie du schon gesagt hast, es ist so wenig irgendwie noch verbreitet. Viele wissen mit dem Wort selber gar nichts anzufangen. Und es gibt auch so, also in meiner Masterarbeit letztes Jahr habe ich das auch versucht, irgendwie richtig zu definieren. Es gibt so viele verschiedene Definitionen irgendwie für Inklusion. Aber grundsätzlich kann man sagen, Inklusion bedeutet Teilhabe. Dass alle Menschen, unabhängig jetzt von ihren Beeinträchtigungen für ihre Voraussetzungen teilhaben können am Leben, in allen Lebensbereichen. Und ja, vielleicht in Bezug zur Schule bedeutet Inklusion, dass die Kinder miteinander lernen können, mit und ohne Beeinträchtigungen.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt erst Sonderschule, und das ist halt so der alte Schlag, so, und da rede ich jetzt dann von Boomers und Millennials, oder weiß ich nicht, wo ich da jetzt dazu zähle, manchmal bin ich viel mehr Boomers wie alles andere, aber für mich ist Sonderschule ist gleich Behinderte.
Ja.
So.
Mhm.
Und das ist total, das stimmt ja überhaupt nicht.
Nein.
Aber so sind wir groß geworden, weil es war immer so, die Sonderschule waren die Leute, die Das war einfach so. Mhm. Das sind Leute, die eine Behinderung haben. Mhm. Und ich finde, Leute, die Behinderung haben, klingt schon anders als wir Behinderte. Und auch das Wort so, du bist behindert, das wird oft so leichtfertig verwendet. Ja. Und deshalb ist mir das so wichtig, weil ich will es verstehen und ich will lernen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute das auch noch komplett falsch interpretieren. Und es ist eigentlich viel, viel breiter als das, richtig?
Ja, und es ist auch das Wort Behinderung, also wir haben ganz am Anfang vom Studium gelernt, dass man das Wort eigentlich gar nicht verwenden sollte, weil es so sehr auf die Defizite des Menschen irgendwie fokussiert und besser ist, man verwendet das Wort Beeinträchtigung, weil es den Menschen mit seinen Stärken dann eher in den Mittelpunkt stellt und die Beeinträchtigung ist dann eben nicht so im Fokus.
Mhm. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich, also meine Philosophie auch im Unternehmertum ist Stärken, Stärken. Mhm. Ich liebe diesen Satz. Mhm. Deshalb finde ich das ganz, ganz schön. Das habe ich auch eingangs erwähnt. Du unterrichtest besondere SchülerInnen. Das finde ich halt schon so einen ganz einen schönen Charakter, wenn man das sagt, weil besonders ist einzigartig und einzigartig ist schön.
Ja.
Und das gibt es fast nicht mehr. Was ist denn der Unterschied generell, dass man sagt, zwischen Integration und Inklusion, das finde ich auch voll das Wichtige, oder die zwei wichtige Wörter, die aber unterschiedlich sind.
Ja, das ist sehr wichtig, weil es ist sogar in der UN-Behindertenrechtskonvention ist es falsch übersetzt worden. Also man hat da Integration, wurde dann irgendwie mit Inclusion komplett falsch übersetzt, obwohl es zwei ganz andere Begriffe sind. Also Integration ist in der Schule bezogen jetzt, man nimmt die Kinder mit Beeinträchtigung, steckt die in Regelschulklassen und hat dann zum Beispiel die sogenannten E-Kinder, werden auch oft so abgestempelt. Und dann hat man, wenn man jetzt in einer Mittelschule ist, zum Beispiel 3 Klassen in einem Jahrgang und eines ist dann die Integrationsklasse. Nur in der Klasse sind dann 4, 5 Kinder, deren SPF haben, einen sonderpädagogischen Förderbedarf.
Mhm.
Und genau, also Schule bezogen jetzt. Und bei der Inklusion ist es eben, es geht einen Schritt weiter. Da lernen alle gemeinsam, egal ob die jetzt ein SPF haben oder nicht, die lernen gemeinsam.
Mit jemandem, der kein SPF hat?
Genau, genau.
Okay.
Aber ich finde, ganz einfach gesagt, ist Integration und Inklusion, ist mir irgendwie hängen geblieben noch vom Studium. Beispiel, du gehst jetzt auf ein Fest in ein Dorf, da ist eine Halle und es sitzt einer im Rollstuhl und der würde auch gern zu dem Fest in diese Halle gehen. Es ist aber weder eine Rampe, dass er in diese Halle hinein kann, noch ein behindertengerechtes oder barrierefreies WC. Ich muss mich selber immer irgendwie, dass ich das Wort nicht sage. Das ist auch, aber ja, das ist aber noch gar nicht Integration, weil der wird separiert. Man spricht da dann von Separation. Er kann eigentlich gar nicht am Fest teilnehmen. Er kommt nicht hinein, er kann nicht aufs WC gehen, gar nichts.
Okay.
Ja, also das wäre Separation. Die Integration ist dann, wenn man sagt, ja, man baut eine Rampe, dann kann er zumindest am Fest teilhaben, aber es gibt immer noch kein richtiges WC, auf das er gehen kann.
Mhm.
Er ist zwar irgendwie integriert, aber es passt trotzdem noch nicht. Und Inklusion ist dann eben, es gibt die Rampe, es gibt der WC, er kann voll teilhaben, wie alle anderen auch.
Mhm. Ist voll gut erklärt, finde ich, mit dem Fest, weil davor war er ein bisschen so verwirrt. Ja. Wie ist das jetzt im Schulsystem?
Ja, es ist eh kompliziert.
Aber wie, zum Beispiel der Begriff, weil du hast ja dann zu mir selber gesagt, du bist Sonderschullehrerin. Und wird dieser Begriff eigentlich per se Sonderschule nur verwendet?
Ja, also man versucht schon.
Weil da, Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, in der Sonderschule ist natürlich alles
separiert eigentlich.
Aha, ich wollte jetzt gerade sagen inklusive, weil das sind ja alle von einem.
Ja.
Oder wie funktioniert das, dass ich es verstehe?
Ja. Eigentlich ist es so, man will vom Begriff Sonderschule weg.
Mhm.
Und ich habe auch nachgelesen, im Schulverzeichnis in Wien gibt es eine einzige Schule, die sie wirklich noch als Sonderschule offiziell bezeichnet, sonst sind sie alle inklusive Schulzentren jetzt geworden. Und das ist ja bei mir so, wenn ich sage, ja, ich unterrichte in einem inklusiven Schulzentrum, kann sich gar niemand was darunter vorstellen. Und dann sage ich halt auch immer, ja, in einer Sonderschule. Ah, okay, ja.
Okay.
Und das inklusive Schulzentrum ist halt jetzt so das Zentrum für die Sonderpädagogik, für die Inklusion, für die Integration.
Und da kommen alle zusammen, die SPF haben.
Genau.
Und es gibt aber trotzdem noch im Schulsystem selber auch noch Klassen, wo du vorgesehen hast, dass ich jetzt richtig verstehe.
Genau.
Wo du quasi, wenn du nicht diesen Orgen-SPF hast, dann darfst du aber trotzdem quasi in eine normale Mittelschule gehen, sag jetzt irgendwas, und das ist dann eine inklusive Klasse.
Ja.
Aber das wo du bist, ist
im
wirklich
Prinzip
eine eigene, das eigene Schulzentrum für Wie hast du es jetzt genannt?
Für Kinder mit Beeinträchtigung.
Okay.
Mhm.
Okay.
Das inklusive Schulzentrum.
Inklusive, das war das Wort, das ich gesucht habe. Okay. Okay, das ist jetzt quasi, das können wir uns jetzt gleich mal alle merken zusammenfassend. Inklusives Schulzentrum ist gleich Sonderschule von früher.
Ja.
Und ich finde, es klingt da viel besser als wie Sonderschule. Weil Sonderschule war schon immer so ein bisschen negativ behaftet. Mhm, oder einfach total, gleich schon, wirst du hast so einen Stempel drauf.
Ja.
Und das finde ich extrem arg, weil nochmal, für mich sind das besondere Menschen, die anders sind, aber anders gut.
Mhm.
Das finde ich, muss viel mehr wieder in unsere Köpfe. Was ist das, was die meisten Menschen, findest du, basierend auf deiner Erfahrung, über Inklusion generell falsch verstehen?
Ja, ich glaube, dass halt generell die meisten Menschen überhaupt keine Berührungspunkte haben mit Menschen mit Beeinträchtigung und dadurch dann auch irgendwie Vorurteile entstehen, vielleicht auch gar nicht irgendwie böse beabsichtigt, sondern nur, wie du auch vorher gesagt hast, das ist so in den Köpfen drinnen, ja, Sonderschule, die Leute können nichts, was soll man da integrieren, wie soll das funktionieren? Ich glaube, das ist so das Hauptproblem.
Ich glaube, was auch voll arg ist, also was wir so verlernen, und das ist so, ich habe einmal mit irgendwen mit mir unterhalten, ich glaube, die Person ist im Rollstuhl gesessen. Und dann hat sie erzählt, dass sie, mit der Tina Besendorfer, Profi-Tennisspielerin im Rollstuhl, also Rollstuhl-Tennisspielerin, im Profibereich, und sie hat gesagt, sie würde sich viel mehr Offenheit wünschen, insofern, wenn sie im Supermarkt ist und mit dem Rollstuhl durchfährt, dann sind Kinder oft einmal immer dumm und dann sagt das Kind zur Mama, Mama, was hat die Frau da? Weil natürlich Kinder voll brutal ehrlich sind. Und dann sagt die Mama zum Kind, schau weg, das reden wir dann später drüber. Und sie hat gesagt, es ist die falscheste Antwort, die du geben kannst an Kind, weil eigentlich, sie würde sich freuen, wenn das Kind, wenn die Mama vielleicht zum Kind sagt, hey, frag doch einmal die Dame was oder auf eine spielerische Art und Weise.
Ja.
Natürlich ist es von Typ zu Typ unterschiedlich, aber sie sagt, sie fühlt sich viel inklusiver oder inkludiert in die Gesellschaft, wenn sie mit eingebunden wird. Und so fühlt sie sich immer wie jemand, der aussätzig ist, wo die Mama sagt, Kind, schau nicht hin, mit der ist was falsch.
Ja.
Und da fängt sie schon an. Und ich glaube, das ist das, was so oft falsch verstanden wird, was du jetzt gesagt hast, wo ich finde, dass uns Menschen auch die Offenheit fehlt.
Ja, total.
Weil auch da wieder, anderes Beispiel, ich bin mit Luki Müller, der war Skispringer und er ist beim Kulm Ski geflogen und hat ganz einen schlimmen Sturz gehabt und ist seitdem gelähmt und querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl und er hat gesagt, okay, es könnte viel schlimmer sein, weil er kann seine Hände bewegen, er ist nicht jetzt vom Nacken abwärts gelähmt, sondern nur unter Anführungszeichen vom Sitzen abwärts und es gibt viel schlimmere Fälle. Und mit der Unterhaltung allein habe ich mir schon gedacht, was bist du für geiler Hammerer. Wir regen uns auf, wenn wir Schädelweh haben, wir regen uns auf über Wetter und der sagt, hey, ich bin in einer privilegierten Lage, es könnte viel schlimmer sein. Und allein diese Unterhaltung, weil ich offen war, weil ich gefragt habe, hey, wie ist das passiert, wie geht es dann damit, wie war das im Krankenhaus, wenn du einfach auch weißt, der kann sich nicht einmal am Kopf kratzen, wenn er fliegen herum ist, weil er einfach seine Hände nicht mehr bewegen kann nach dem Unfall, dann denke ich mir so, von dem kann man so viel lernen. Und jetzt rede ich von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, aber du hast ja ganz andere in deiner Schulklasse, weil das möchte ich dann auch nochmal mit dir sprechen, aber was mich zuerst interessiert ist, du hast auch inklusive Pädagogik studiert.
Genau.
Wie bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen oder auf die Idee gekommen, dass du sagst, du machst das und gehst jetzt nicht, du machst Lehramt?
Ja, also es ist ja so, dass seit 2015 gibt es das Sonderschul-Lehramtsstudium gar nicht mehr. Das hat man abgeschafft.
Warum?
Eben, weil man mehr in Richtung Inklusion gehen wollte und nicht diese Trennung haben wollte, okay, das sind die Lehrer für die Regelschulklassen und das sind die Lehrer für die Sonderschulen. Man wollte das mehr inklusiver gestalten sozusagen und hat deswegen gesagt, okay, es gibt jetzt an der Hauptuni, kannst du das wählen, ein eigenes Fach, inklusive Pädagogik, das studierst du wie Mathe, Deutsch, Englisch und das habe ich eben gemacht zusammen mit Geografie, also das waren meine zwei Fächer und ja, bin dann, habe angefangen zuerst mit Englisch und Geografie und Englisch war komplette Katastrophe eigentlich und habe dann du hast ja Pädagogikstudium zusätzlich zu deinen zwei Hauptfächern und habe dann dort ein inklusives Seminar gehabt und habe mir gedacht, hey, mich interessiert das eigentlich voll. Und habe dann irgendwie den Entschluss gefasst und gewechselt von Englisch zu inklusive Pädagogik.
Mhm. Ja, Wahnsinn, richtig, richtig cool finde ich das. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dich besonders überrascht an dem Studiengang oder generell in dem ganzen Prozess am Weg dorthin?
Also am Studiengang selber, ich muss sagen, es ist viel zu wenig Praxis, was ich da mitgekriegt habe. Das ist auch jetzt immer noch der Fall. Also du lernst im Studium nicht, okay, was mache ich jetzt, wenn ein Schüler durchdreht, wenn er mit dem Sessel zum Schmeißen anfängt? Was macht er, wenn er rausläuft? So was lernst du nicht.
Also, aber wie wird sie darauf vorbereitet? Weil es ist jetzt nicht so, dass da Menschen sitzen, die Beeinträchtigung haben und sagen wir einen Unfall oder von Geburt aus im Rollstuhl sitzen. Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was für Typen sitzen zum Beispiel jetzt in deiner Klasse, in der du unterrichtest, damit das ein bisschen greifbarer wird?
Also in meiner Klasse sind 12 Kinder. Körperbeeinträchtigt ist da gar niemand. Sie sind alle im kognitiven Bereich. Ich habe einige im Autismus-Spektrum mit Verhaltensauffälligkeiten, Leserechtschreibschwäche. Also so ist es irgendwie quer durchmischt.
Mhm. Genau. Und da kann das mal passieren, dass jemand
durchdreht und in den Sessel schmeißt,
Du spinnst wirklich. Ja, aber ich bin da so fern ab und deshalb frage ich ja deppert noch, weil ich möchte schon, dass wir über das reden, weil ich glaube, das ist so weit weg von ganz viel da draußen und das bedarf, ja, da muss man ja wissen, was man tut. Ja. Das heißt, ich habe es nie gehabt in der Schule. Also wie kann man sich da selbst darauf vorbereiten?
Ja, wie das erste Mal passiert ist, haben wir wirklich gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Also das ist, der zuckt aus von der einen Sekunde auf die andere und schmeißt alles durch die Klasse, was er in die Hände kriegt.
Was tut man dann?
Versuchen, die anderen Kinder irgendwie aus der Klasse rauszubringen, dass denen nichts passiert, gut zureden und versuchen, dass er irgendwie wieder runterkommt. Mit irgendwelchen, ich habe unterschiedliche sensorische Materialien, an Schleim, was ihn ablenkt dann, wie er wieder runterkommt. Oder, ja,
das. Aber das sind Dinge, die nicht in der Schule besprochen werden. Also sagst du das selber. Woran glaubst du, liegt das? Ist das eine Budgetfrage? Ist das eine was war, keine Ahnung, ich war schon beim Bildungsminister und das finde ich schon interessant, dass man eigentlich bei Menschen, die so viel Support braucht, bräuchten, dass man da nichts macht.
Ja.
Weil das ist eigentlich die für mich das ist das Einmaleins, oder nicht? Wenn man sagt, man geht und man strebt diesen Beruf an und man ist dem Ganzen dann ausgesetzt, dass man sagt, okay, das zumindest behandelt man das oder man gibt euch das mit, dass man sagt, hey, benutzt die und die Mittel oder was auch immer. Mhm. Woran liegt das?
Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass man dann noch mehr abgeschreckt ist, weil es ist ein großes Problem, dass sie jetzt durch diesen Wechsel, dass es dieses Sonderschullehramtsstudium nicht mehr gibt, viel weniger dafür entscheiden, Inklusion zu studieren.
Warum? Was hat das damit zu tun? Weil ich denke, es ist ja trotzdem Sonderschule und inklusive, das klingt ja viel besser eigentlich, das Neue, als wie das Alte. Und es ist schwierig, da Lehrkräfte zu finden?
Ja, total. Also wir haben auch an unserer Schule immer einen Personalmangel. Und wenn es dann ist, wirklich Fachpersonal zu bekommen, also es gibt ja wahnsinnig viele Quereinsteiger, über die ich dann teilweise auch dankbar bin, dass ich zusätzliche Hilfe bekomme, die vielleicht auch von einer anderen Schule, von einer Volksschule Erfahrungen mitbringen, aber im Inklusionsbereich wirklich keine Ahnung noch haben. Und die dann merken, also ich habe schon Teamlehrer gehabt, die was dann nach 2 Monaten sagen, ich boxe nicht, ich hör auf, ich halte es nicht aus.
Bist du allein in der Klasse?
Ich habe jetzt eine Teamlehrerin wieder für 20 Stunden.
Was heißt Teamlehrerin?
Also bei mir ist es so, ich bin die Klassenlehrerin, ich bin eigentlich alle Stunden in der Klasse und habe dann zusätzlich, was wir dann für Mathe und Deutsch verwenden, eine Teamlehrerin als Unterstützung.
Mhm. Okay, genau. Und das ist schwer, dass man sagt, okay, aber wie kommen jetzt zum Beispiel diesen Beruf auch wieder, weil auch da finde ich, man muss das ja immer oder soll das auch ins Positive, und du brennst ja dafür, das Gespür, und das ist wirklich wahrscheinlich dein Warum, auch im Leben, also das strahlst du, glaube ich, auch so ein bisschen aus, deshalb sind wir ins Reden gekommen. Was glaubst du, muss passieren, oder was wäre so, wollte ich dich eigentlich am Schluss fragen, aber jetzt passt es voll gut dazu. Was ist, glaubst du, so ein Vorurteil in deinem Beruf, was eigentlich überhaupt nicht stimmt, und was macht dein Beruf so besonders, und wenn vielleicht jetzt irgendwer, ein junger Mensch, Lehramt studiert, was würdest du der Person mitgeben, dass vielleicht doch nochmal umschwenkt und eben dein Studium anstrebt, mehr als wie das andere klassische?
Also ich finde, es ist zum einen, ist jeder Tag anders. Also das ist wirklich, es ist, jeder Tag läuft komplett anders ab und es sind halt so die kleinen Sachen. Der wird dann für die Kinder ganz groß sein. Ich habe heute zum Beispiel erst wieder gehabt, ich habe auch einen Autisten in der Klasse, der puzzelt urgerne, und ich habe 30, 40 Puzzle, der sie da aussuchen kann, und am Boden ist so ein kleines Teil gelegen von irgendwann. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich das jetzt zuordnen soll. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, weißt du das, wo das hingehört? Und er hat sich das angeschaut und hat sofort gewusst von den 30 Schachteln, wo es hineingehört. Oder auch ein anderes Kind zum Beispiel hat am Schulanfang nicht sagen können, dass es auf die Toilette gehen muss. Er hat immer nur gesagt, Toilette, und okay, ja, passt, geh. Und mittlerweile sind wir so weit, dass er sagen kann, ich gehe auf die Toilette. Cool. Und was diese kleinen Fortschritte sind halt so besonders und so groß. Und die Kinder sind zum Teil natürlich auch so dankbar, weil sie auch aus sozial benachteiligten Familien natürlich kommen. Und wenn wir da dann Ausflüge machen, die freuen sie Wochen vorher schon darauf. Und das ist halt wirklich super schön.
Was ich voll schön finde, diese kleinen Dinge, ja, die du ansprichst, weil die gehen komplett verloren.
Ja,
und wenn du in normalen Schulen jetzt gehst, und das ist ja überhaupt kein Judgment oder so, aber, oder halt dann in die Erwachsenenwelt, das weitergeht, es ist so viel selbstverständlich geworden, und wir sehen diese kleinen Dinge gar nicht mehr. Ich war am Wochenende, haben wir so geredet, dass ich das so schön finde beim Georg, dass der oft so kleine Dinge sieht im Leben, und das ist so eine schöne Eigenschaft, wenn du siehst den Schmetterling, den Hund, der jetzt über die Straßen geht, oder keine Ahnung, so kleine Sachen, ein Fisch im Meer, was auch immer. Ja. Und wir sehen das gar nicht mehr, weil wir hängen nur mit dem Handy und kleine Kinder halt auch. Und ich glaube, das ist so schön, sich wieder auf diese Dinge zu besinnen, weil es macht ja was mit dir als Person.
Ja. Ich habe ein Mädchen, das ist auch total wirklich auf diese kleinen Dinge fokussiert. Wenn ich mich dann zum Beispiel aufrege, jetzt können wir nicht in den Garten gehen, jetzt regnet es schon wieder, dann sagt sie einmal, ist ja nur Regen, warum regst du dich jetzt auf? Was? Das ist halt auch so.
Voll schön.
Ja.
Voll schön. Aber wie bereitet man sich da vor? Also wie kann man sich das vorstellen? Jetzt hast du 12 SchülerInnen, querbeet, alles mit dabei. Wie alt sind die? Sind die alle, also wie in einer normalen Schulklasse, gleich alt? Oder wie funktioniert das?
Nein, es ist so, das ist eine Mehrstufenklasse. Und die Kinder sind von der 5. bis zur 8. Schulstufe dann zusammen in der Klasse. Also sie sind jetzt zwischen 10 und 15. Ist wirklich alles quer dabei. Und es ist natürlich extrem schwierig für alle, da immer das passende Material vorzubereiten.
Das frage ich mich nämlich auch, wie bereitest du dich auf deine Unterrichtsstunden vor? Weil wenn das so fuchsteifes Wüde ist, das ist ja auch nicht das Nächste.
Nein, also in Mathe und Deutsch sind wir geteilt, da hat dann jeder sechs Kinder eben. Und da geht's. Also ich habe halt bei den Schularbeiten dann wirklich teilweise 6 verschiedene Schularbeiten zum Vorbereiten. Oder wenn wir jetzt in die Nebenfächer Thema machen, jetzt haben wir gemacht die Biene, dann versuche ich das halt so zu differenzieren, dass wirklich jeder was mitnehmen kann.
Von der Biene?
Genau.
Wie stellt man sich das dann vor? Mit den einen gehst du mehr ins Detail, mit den anderen ein bisschen oberflächlicher? So.
Mit dem einen, der vielleicht gar nicht richtig schreiben kann, wird der Biene gebastelt, gemalt, und der andere kriegt dann halt einen Text zum Bearbeiten. Also das wird dann halt so differenziert und passend gemacht, was jeder braucht.
Wie lange brauchst du, dass du herausfindest, wer was braucht?
Ja, also jetzt geht's, weil die Kinder ja auch mitgehen mit mir. Ich habe Kinder jetzt teilweise schon das dritte Jahr. Da weißt du ja dann, wo jetzt wer steht. Aber wenn ich dann am Schuljahr wieder neue Kinder kriege, braucht es natürlich seine Zeit, um mal herauszufinden, okay, wo ist dieses Kind jetzt, was kann das Kind? Ja, es ist nicht immer leicht und es bedarf schon einiges an Vorbereitungszeit.
Ja, und ich glaube, deinen Anspruch, dass du sagst, okay, du musst sie dem ja annehmen. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an dem Beruf, dass, wie du sagst, kein Tag gleich ist, aber auch alles so individuell ist. Und es gibt ja nichts Schöneres. Es gibt ja Leute, die lieben Struktur. Es gibt Leute, die wollen das, dass jeden Tag alles gleich ist. Ich bin wie du. Ich liebe die Herausforderung, nicht zu wissen manchmal, was an dem Tag passiert. Also wenn ich die nach deinem Alltag frage, kannst du sie beantworten, und ich kann es auch nicht beantworten, weil jeder Tag ist anders und das macht es so spannend.
Ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir kurz über die Biene gesprochen, wie tust du in Mathematik? Weil das ist ja auch so ein breit gefächertes Ding. Und wenn ich sage, da bin ich gar nicht drinnen, dann muss ich denen beibringen. Wie tust du denn da?
Ja, also ich habe da einen Bursch, der ist wirklich sehr, sehr gut in Mathe. Und der ist halt ganz woanders. Der ist jetzt in der 7. Da haben wir jetzt gehabt, Winkel berechnen, Winkel zeichnen, weiß ich gar nicht. Und mit den anderen bin ich halt aber die Malreihen. Also die Breite ist halt wirklich extrem. Okay. Aber ja, man muss sich halt anpassen.
Nein, du musst halt offen sein.
Ja.
Was du auch erwähnt hast, glaube ich, ganz kurz, ist auch so dieser, du hast den Fachkräftemangel angesprochen, Ressourcen generell, glaube ich, ist ein riesengroßes Thema. Das habe ich ja damals in der Vorbereitung für den Podcast mit dem Christoph Wiederkehr, mit unserem Bildungsminister, auch immer wieder gehört. Was fehlt aktuell am meisten? Kann man das so sagen bei dir?
Also zum einen natürlich das fachliche Personal, aber auch unsere Schule ist halt wirklich schon sehr, sehr alt. Wir haben zum Beispiel nicht einmal einen Beamer in der Klasse. Wir haben wirklich nur alte Kreidetafeln. Und da ist halt auch ein riesengroßes Defizit. Vor allem in so einer Schule, wo man denkt, Gott, die Kinder würden es noch mehr brauchen. Das ist halt wirklich extrem. Und ja, die zusätzlichen Hilfen irgendwie, dass wir eine Schulärztin haben, gibt es nicht. Nein. Dass vielleicht in der Schule mehr Logopädiestunden angeboten wird. Wir haben zwar Reiztherapie, was super ist auch für die Kinder, aber das war es dann auch schon. Also da ist halt wirklich sehr, sehr ressourcenarm.
Das ist arg, weil wir haben heute über das gesprochen, weil wir so gelacht haben wie wir früher, wenn es dann mit dem fetten Kostenrenner gekommen sind, mit dem Fernseher, so wie wir groß waren, oder mit dem Overhead-Projektor, wo sie die Folien verkehrt haben, schreiben müssen, so gefühlt, dass es halt dann spiegelt oder wie auch immer. Und dann gibt es so solche einfachen, unter Anführungszeichen, was kostet ein Beamer?
Ja, weißt? Ich habe mir mittlerweile jetzt schon selber angekauft, weil mir das zu blöd war, da wirklich alles immer nur an die Tafel zu schreiben.
Aber kann man sich da nicht irgendwie, also ich frage jetzt auch wieder, ist das jedem wurscht?
Ja.
Na, deshalb müssen wir drüber reden. Ich finde schon, es ist wichtig, weil das sind Menschen, wie du sagst, die, es wäre so leicht, unter Anführungszeichen, und sie machen es dir ja auch so schwer.
Ja.
Jetzt gehst du den Weg, diese extra Meile, und das finde ich schon, weil wenn du sagst, okay, du musst jetzt 6 Schularbeiten, wird es ja nicht geben, aber 6 Unterrichtsstunden, also nicht eine, sondern 6 verschiedene vorbereiten in einer Stunde und gehst schon diese extra Meile, und dann scheitert es an solche Sachen, dass ihr keinen Beamer habt oder keine Schulärztin.
Ja.
Das ist ja, im Ort musst du dann eine Schulärztin auch noch fungieren, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Wie oft war das schon?
Ja, kommt da sehr oft vor. Also, dass sie die Kinder verletzen, natürlich.
Das ist unglaublich. Ja. Also, es geht nicht nur um Zeit, es geht nicht nur um Geld, es geht um Personal, es geht eigentlich um so viel mehr.
Ja.
Es geht um, das ist ja fast ein Fass ohne Boden.
Mhm.
Das finde ich gestellt. Weil wir haben die schon ein paar geschrieben im Vorfeld, bevor ich beim Christoph wiederkehr war. Aber das Ding ist halt dann immer, du hast nur diese eine Stunde. Und wir haben dann auch nachher noch viel leider Feedback gegeben. Viel haben gesagt, okay, was du versucht hast, in der Stunde unterzubringen, war cool.
Ja.
Aber das und das, das geht halt nicht.
Nein,
weißt du, das ist so schwierig.
Ja.
Aber es ist voll wichtig, dass wir uns austauschen. Weil ich finde schon, das ist ein Thema, da lasse ich nicht locker. Weil das kann es ja nicht sein. Weißt du, dass man sagt, okay, an dem, ja, kriegst du für diese ganze, ich muss wahrscheinlich die Frage schon selber beantworten, kann man sich ja schon denken, für diese ganze Zusatzarbeit, wie alles extra vorbereiten, kriegt man das entlohnt?
Es gibt, also durch das, dass ich Inklusion studiert habe, gibt es einen, ich glaube, Sonder- und Heilpädagogik-Zuschuss heißt es, aber das ist jetzt auch nicht die Welt, sagen wir so, ja. Ein kleiner Teil, ja.
Okay, aber ich glaube, das ist alles ausbaufähig, aber das ist ja Wahnsinn, also das fällt ja an allen Ecken und Enden. Wenn du jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hättest, dass du morgen an deinem Bildungssystem, also am Bildungssystem etwas verändern könntest, was wäre so das Erste, was du machen würdest?
Also ich würde mal meine Klasse komplett renovieren lassen, weil da fängt schon mal an, dass das, obwohl nur 12 Kinder drinnen sind, aber gerade solche Kinder brauchen Rückzugsorte, dass die irgendwie runterkommen können, wenn es jetzt zu solchen Eskalationssituationen kommt.
Mhm.
Die brauchen viel mehr Raum, viel mehr Ressourcen als normale Kinder jetzt, unter Anführungszeichen. Also da würde ich mal anfangen, in der Ausstattung irgendwie. Mhm. Ja.
In so, und wahrscheinlich, wie du sagst, wenn du Beamer im Bausch und Bogen kaufst oder wenn du irgendwie ein paar Sachen extra machst, dann wird das die Welt kosten. Ich habe das damals im Podcast auch gesagt, wir bauen so viele Plätze. Ich verstehe das schon, dass man Straßenbrücken, ist alles wichtig, wir brauchen das auch. Aber ich glaube, wir machen oft einmal einen Kreisverkehr zu viel, dann nehme ich doch das Geld her für sowas. Ich rede dazu das sehr leicht, ich bin weder in der Politik und ich weiß auch, das ist alles immer irgendwie ein Tauschgeschäft und alles nur Fremdteilwirtschaft. Aber wenn dann Kinder leiden, wo die was wirklich brauchen, das macht man dann ein bisschen unrunter, weil ich ein bisschen passiv-aggressiv, weil das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wenn du jetzt dann von deiner Erfahrung die letzten Jahre dir das anschaust und wenn man sagt, okay, du gibst jetzt alles und du beendest diese ganze Schulzeit, die sie haben, wie schaut das dann eigentlich aus? Das frage ich mich jetzt gerade, wenn die dann fertig sind. Gibt es für die Hoffnung, dass die sagen, okay, im Erwachsenenleben, wie geht es für die meisten weiter? Wie funktioniert das? Was ist denn danach? Weil jetzt bist du natürlich die wichtigste Person in dem Fall.
Ja.
Und ich bin mir sicher, du sagst nicht, du bist unfähig und bist laut und anders, so wie es zu mir immer gesagt haben, sondern du bist die liebevollste Lehrerin, glaube ich, die es gibt. Wie funktioniert das, wenn du mal nicht mehr da bist und die dann wirklich losgelassen werden?
Ja.
Hast du da schon mal Feedback bekommen?
Das ist halt zum einen auch ein großes Problem, finde ich, auch an unserer Schule. Die Kinder sind jetzt in einem geschützten Rahmen und dann, wenn sie die Schulpflicht beendet haben, ich meine, ja, unsere Schule schaut eh, dass dann irgendwo weitergehen können, in Werkstätten oder in eine verlängerte Lehre. Also das wird dann schon geschaut. Aber was ich halt auch so arg finde, wenn sie dann in so einer Werkstatt arbeiten, kriegen die teilweise in einem Monat 300 Euro. Und dann denkst du so, ja, wie sollen die irgendwie selbstständig ihr Leben finanzieren können mit 300 Euro im Monat? Das passt alles irgendwie vorne und hinten nicht zusammen.
Und es ist so arg, weil wir haben damals bei unserer Charity-Box, gell, Jugend am Werk da gehabt. Und es ist so ein toller Verein. Und da waren drei Mädels da, ich schwör's da, die haben die größte Freude gehabt. Am liebsten waren sie jeden Tag gekommen, weil die einfach, du hast einfach gemerkt, hey, und die haben so Gas gegeben.
Ja.
Ich schwör's da, die waren so schnell bei der Arbeit und bei allem. Und das ist ja das Schöne.
Mhm.
Ich würde am liebsten fünf von die aufnehmen und sagen, hey, machen wir das.
Mhm.
Oder halt die zumindest vielleicht ermöglichen, vielleicht mache ich das wirklich einmal, dass ich ermögliche, dass die im Monat ein paar Tage kommen können und uns einfach bei Sachen helfen können. Weil die sind so dankbar
für
das, wenn man einfach, okay, das auch ernst nimmt und die so sieht, wie sie sind, nämlich wie wir, weißt? Aber halt einfach vielleicht ein bisschen länger brauchen oder mehr Erklärung. Und die haben mich dann an der Hand genommen, die haben mich umarmt, die wollten nicht mehr gehen.
Ja.
Die haben dann auch Red Bull trinken dürfen. Und ich habe gesagt, du hast keine Ahnung, die hat durchtratzt. Also die war, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, Ava, glaube ich. Oder mit einer habe ich dann draußen die Kartons zerteilt.
Ja.
Und ich weiß, es war die beste Zeit gehabt. Wir haben da draußen die Kartons zerlegt im Vorhaus. Und das war einfach so schön. Und ich finde, da müssen wir Arbeitgeber auch und Unternehmer wieder offen sein, dass man sagt, okay, man gibt denen eine Chance und die können hier und da vorbeikommen. Ich bin da unglaublich dankbar. Und das muss ich wirklich sagen, vielleicht können wir auch da einen Unterschied machen, unsere Stimmen erheben, uns für die Leute einsetzen und einfach offen sein und einfach sagen, hey, die sind nicht anders im negativen Sinn, sondern anders besonders.
Ja.
Und die, von denen können wir auch viel lernen.
Genau.
Ich glaube, das ist so...
Die Vielfalt wertschätzen.
Mhm.
Das geht,
glaube ich. Das ist ein ganz schönes Wort. Die Vielfalt wertschätzen. Das ist wirklich, wirklich schön. Jetzt weiß ich, dass du auch sehr viel auf Social Media bist und dass du die Leute so ein bisschen sogar mitnimmst über deinen Beruf.
Genau.
Wie viele Follower hast du da mittlerweile?
Ich glaube, auf TikTok sind es um die 17.000 und auf Instagram 13.000, ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Und du sprichst ganz offen über deinen Alltag oder was senkt die Leute? Wir verlinken natürlich das Account in den Shownotes, beide Accounts, TikTok und Instagram. Vielleicht, woher kam die Idee, dass du sagst, du machst das und warum ist dir das so wichtig, dass du sagst, und das liebe ich ja, du nutzt deine Reichweite, um einfach auch wahrscheinlich aufzuklären.
Ja, genau. Also zum einen zeige ich natürlich ganz, ganz vieles aus der Schule und auch da muss ich aufpassen, versuche schon immer wieder den Beruf ein bisschen zu romantisieren und zeige natürlich die schönen Seiten, lustige Alltagssituationen aus der Schule. Und in letzter Zeit habe ich aber einfach so spontan eingeredet, wenn der Schultag irgendwie ganz blöd war und habe gesagt, ja, heute geht es mir gar nicht gut, wenn jetzt wieder ein Schüler eskaliert. Und da finde ich, ist es wichtig, dass man das zeigt, weil da habe ich ganz viel Rückmeldung kriegt und Dankbarkeit auch von anderen Lehrern, die jetzt in inklusiven Schulzentren unterrichten. Boah, ich bin froh, dass du auch das zeigst, weil auf Instagram sieht man immer irgendwie nur diese perfekten Insta-Lehrerzimmer. Und ja, ich finde, auf der einen Seite habe ich ein bisschen Angst, den negativen Teil des Berufs irgendwie zu teilen. Aber ist halt auch ganz wichtig,
glaube ich. Das ist, glaube ich, voll wichtig.
Ja.
Hast du jemals bereut, die Entscheidung getroffen zu haben, dass du die Richtung einschlagst, die du einschlagst? Weil du hast ja, so ehrlich muss das sein, man hat ja eigentlich, wenn man sagt, okay, man wählt den einfacheren Weg, vielleicht ein bisschen ein entspannteres Leben.
Ja, ja, sicher habe ich Tage, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich, wo ich wirklich an meine Grenzen gehe und mir denke, wie lange schaffe ich das noch, wie lange halte ich das noch aus? Aber es ist, wie gesagt, jeder Tag anders und am nächsten Tag denke ich mir dann wieder, ja, genau deswegen mache ich das. Also, ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du das auch über dich sprichst.
Ja.
Weil ich glaube, nur so kannst du andere Leute abholen, das zu tun, weil du kämpfst die unter Anführungszeichen immer wieder zurück und sagst, das ist so ein Wert, du machst es immer noch, weil dann eben der Autist das Puzzleteil findet und das dann einfach weiß, wo das zuordnet oder die Person zu dir sagt, ich gehe jetzt aufs Klo.
Ja.
Ich meine, das sind die Erfolgserlebnisse, die sind ja unglaublich.
Ja.
Wenn du jetzt auf Instagram postest, gibt es auch, oder TikTok, wie auch immer, Menschen, die die ärgsten Vorurteile haben und du immer wieder da an deine Grenzen stößt?
Ich zeige ja oft so vor der Schule, bevor die Kinder kommen, was ich tue. Und dann, wenn ich die Sessel zum Beispiel runterstelle, habe ich schon ganz oft Kommentare gekriegt, warum machst du das selber? Warum machen das nicht die Kinder? Und dann muss ich schon... Manche ist, glaube ich, nicht bewusst, dass ich in einer Schule mit beeinträchtigten Kindern arbeite. Und da werde ich dann halt teilweise schon narrisch, weil ich mir denke, dann schau dir doch ein anderes Video an, wo ganz klar vorgeht, in welcher Schule ich bin. Also, ja.
Kriegst du generell viel Shitstorm? Also generell viel Kritik und so?
Weil das eigentlich ist schon
nicht.
Nein.
Okay.
Ich meine, diese typischen Kommentare, Lehrer haben immer frei, arbeiten eh nur am Vormittag. Das natürlich.
Aber ich glaube, deshalb ist wichtig, dass du auch diese Seiten zeigst, wo du vorbereitest, wo du einfach auch wenn es einen Scheißtag hast, ich werde dann immer emotional und rehen.
Ja.
Das nagt ja, das musst, ja. Du musst das nicht einrehen, aber ich glaube, je authentischer man ist, umso mehr checken die Leute, was steckt dahinter. Mhm. Das ist natürlich ein Scheißvergleich, aber auch mein Beruf. Die Leute sind immer sehr gewillt oder sehr schnell zu urteilen, aber wenn so, je transparenter man ist und sagt, hey, ich hab nicht immer einen guten Tag, ich habe einen extremen Druck, ich muss mich einhauen, sonst funktioniert das nicht. Desto mehr wird das verstanden. Ja. Und ich glaube, das ist voll geil, dass du sagst, du nutzt deine Reichweite und du sagst einfach, ich nutze meine Stimme und rufe oder motiviere zum Umdenken an. Und das geht ja in ganz viel Richtungen. Ja. Was willst du den Menschen generell über das Thema Inklusion überhaupt mitgeben? Was wäre so dein allerwichtigster Message?
Ja, dass wirklich jeder mal, ich finde die Situation, die du vorher gesagt hast mit dem Rollstuhl, dass bevor man irgendwie urteilt, sie vielleicht vorher denkt, wie könnte ich das jetzt besser vielleicht an meinem Kind vermitteln? Ja, Inklusion ist so wichtig, betrifft nicht nur die Schule, betrifft wirklich alle Lebensbereiche. Und wie wir vorher eh schon ganz viel gesprochen haben, diese Menschen sind besonders, sind einzigartig und tragen so einen wichtigen Teil für unsere Gesellschaft dabei.
Ich habe vorher gesagt, und dann sind die alle, wie habe ich gesagt, dann haben wir gedacht, das kannst du eigentlich nicht sagen. Ich habe irgendeinen Satz gesagt, dann sind alle von denen in einer Klasse, und das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, wenn man das, aber das ist, ja. Wenn man jetzt gerade überlegt, auch das wieder, es slippt so in uns durch, so quasi die und wir.
Ja.
Und das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, da muss noch so viel passieren, weil es sind wir und nicht die und wir.
Ja.
Und da habe ich mir jetzt gerade selber gedacht, das habe ich eigentlich eingangs erwähnt, und das darf ich eigentlich, das, weil es sind SPF,
genau.
Gell, so habe ich mir gemerkt.
Genau, ja, so ein pädagogischer Förderbedarf.
Das habe ich mir gemerkt, und das sind ja trotzdem wir.
Genau.
Deshalb ist das ganz wichtig, dass nicht die und wir sind, und dass das einfach in unser Denken reingeht, dass, ja, und wir das einfach auch die Kinder mitgeben. Weil ich bin wirklich so aufgewachsen, bei uns war das in St. Johann in Bongau so, da hat es die Sonderschule gegeben, und ich war in der Musikhauptschule, da hat es die Gymnasiasten gegeben, und es war immer, die Gümler sind da oben, die Hauptschüler sind da, und dann kommt lang nichts, und dann kommt die Sonderschule. Und du wolltest schon gar nicht vorbeigehen, die waren auch beim Poli mit dran, also es war das Polytechnische, die Polytechnische Schule gibt es das noch,
ja,
das 9. Jahr, noch, oder? Oder das 10. oder was auch immer das ist, wo die Leute nicht wissen, gehen dann studieren, oder, ne, studieren nicht, aber erlernen sie einen Beruf, das ist nur so ein bisschen eine Verlängerung.
Genau.
Und das hat schon wieder so einen negativen Beigeschmack gehabt, an und dazu mal.
Ja.
Und die waren wiederum zusammen mit den Sonderschülern.
Mhm.
Und dann war das schon ganz eine andere Welt.
Mhm.
Aber warum? Weil uns das so vermittelt worden ist. Und deshalb ist das so wichtig, weil das ist immer noch mehr drinnen. Ich habe das noch bildlich vor mir, dass das war die Sonderschule in St. Johann im Obermarkt.
Mhm.
Und das war so, das hat nichts mit mir zum tun.
Ja.
Und das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, deshalb will ich auch den Podcast nutzen, und deshalb sitzt du da, dass man einfach aufklärt und sagt, hey, das sind so schöne Menschen, die sind einfach besonders schön. Und da haben wir alle, wir Erwachsenen, eine ganz große Verantwortung.
Mm. Und ich finde es auch so wichtig, dass es wirklich von klein auf, dass die integriert werden. Ich habe das auch bei meinem kleinen Cousin gesehen, der war auch in einem Integrationskindergarten und der ist von klein auf mit den Kindern aufgewachsen und für den war das von Anfang an normal, dass die jetzt anders sein. Die haben miteinander gespielt und das war voll okay. Also wenn das wirklich von klein auf, dann ist das ganz anders.
Aber wie ist das dann? Weil dann sind ja, du sagst jetzt ein Integrationskindergarten, aber dann kommen sie ja trotzdem in die Schule zu dir und da sind ja dann keine anderen Kinder, sage ich bewusst.
Ja, ja.
Weil dann sind ja die wieder untereinander eigentlich.
Also
wie schaffst du dann diese Inklusion?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch voll schwer.
Das ist total schwer und da gibt es definitiv noch sehr viel zu tun, weil es, ich meine, ja, sie sind zum einen in einem geschützten Raum, aber es gibt halt dann trotzdem noch diese Trennung.
Ja, eben.
Ja.
Das stehe ich mir jetzt gerade.
Ja.
Also, aber würdest du das dann für gut empfinden, dass du sagst, man mixt, aber das kann man ja auch nicht machen, man kann ja dann auch nicht wieder zusammen mixen, oder?
Mhm.
Das ist auch schwieriger, wenn du sagst, das ist alles so individuell und das ist ein normaler Lehrplan, das geht ja dann auch wieder nicht.
Ja, es ist so schwer, weil die Kinder nehmen halt extrem viel Raum und Zeit ein. Also es ist, die Eltern können ja selber entscheiden dann, wenn das Kind ein SPF hat, okay, geht es jetzt in ein inklusives Schulzentrum oder geht es in eine Regelschule, wo es auch Integrationsklassen gibt. Das können die Eltern selber entscheiden, dann gemeinsam mit den Diversitätsmanager. Und ja, aber es ist total schwierig. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch noch nicht wirklich.
Mhm. Wie kann man das funktionierend machen? Du, wenn du jetzt so dran sitzt. Ich überlege jetzt gerade, wie kann man das machen? Oder wie könnte man das in einer Wunschwelt machen?
Ja,
bist du zum Beispiel mit deiner Schulklasse auf einer normalen Schule?
Nein.
Ah, das ist wieder gesondert. Ja. Weil ich denke mal, dann könnte man ja sagen, die Pausen oder irgendwas. Ja, ich, genau. Vielleicht rede ich jetzt einen Vollscheiß. Mhm. Ich kenne mich nicht aus. Mhm. Aber
das wäre zum Beispiel schon ein Anfang, ja, dass man solche Klassen auch in normale Schulen ansiedelt. Und wie du sagst, dass man zumindest die Pausen gemeinsam verbringt. Mhm. Das wäre vielleicht schon mal eine Idee, ja.
Muss ich nachdenken. Auf jeden Fall finde ich es extrem spannend. Was ist so das, was du in deinem Beruf am allermeisten liebst?
Das habe ich vorher schon gesagt, die dass kleinen. Jeder Tag anders ja. ist. Und die kleinen Kleinigkeiten, wirklich diese kleinen Freuden am Tag, das ist das Schönste.
Und das ist was, bitte, 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 erlernen wir uns das wieder, dass wir das sehen. Und du bist das ist die beste Erinnerung dafür, dass man sagt, okay, passt. Der Schmetterling, jetzt fliegt er, also zum Beispiel, ich war in Bleiberg und bin spazieren gegangen und habe den Schmetterling gesehen und habe gedacht, in Wien würde ich das niemals sehen, weil ja. du bist so in deinem Film drinnen und das verstehe ich oft nicht, dass man das einfach nicht mehr sehen. Und solche Menschen, solche tollen Menschen, die erwägen oder erinnern die dann wieder an diese Dinge. Deshalb finde ich, für alle, die vielleicht nicht wissen, was für Richtung dass sie gehen, wenn du diesen Beruf wählst, dann weißt du, dass du einen enormen Unterschied machst. Du machst generell als Lehrkraft, wenn du das ordentlich machst. Es wird leider so viel Schindluder drin, immer noch. Und ich höre immer so viele Geschichten, wo Lehrer einfach ihre Macht ausüben und dann klar, ihren eigenen Frust an irgendwelche Kinder ausleben zu müssen. Und nochmal, ich tue da überhaupt nicht pauschalisieren, weil ich weiß, es gibt so viele tolle Fachkräfte und vor allem die jungen Leute, die nachkommen. Aber die Leute, die ich gehabt habe, ich war Jahre später wieder nur einfach schuld und die Frau hat mich immer noch nicht angeschaut. Und ich war immer noch gemein. Weil ich mir denke, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch, du kannst mir ordentlich Hallo zu mir sagen, aber die hat immer noch ein Problem gehabt mit mir als Person. Und die hat aber voll viel mir angerichtet, die Person. Und ich finde, du hast einfach so eine Macht und deshalb ist das so besonders, was du machst. Du kannst so stolz sein, dass du den Weg eingeschlagen hast, den du eingeschlagen hast. Und ich bin so dankbar, dass du heute da warst und einfach ein bisschen gesprochen hast über das Thema Inklusion und vor allem über ein Thema, nämlich dieses Offensein. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das in frühen Jahren mitbekommt, dass man offen auf Menschen, egal mit was für einer Herausforderung im Leben, unter Anführungszeichen, die sind, dass man lernt von denen und nicht die abstempelt aus wir, die und wir.
Das stimmt.
Und das aber auch in unser Denken bringen und so dieses Wort so, du bist so behindert, das darf man nicht mehr sagen. Gestrichen. Ja. Mm. Das gehört wirklich gestrichen. Mm. Und das leben halt wir vor, weil von wen lernen es die jungen Leute? Von mir, wenn ich sage, und das muss aufhören. Mm. Und jedes Mal, wir haben das auch oft im Team, wir erinnern uns da selber dran, wenn das irgendwann ausrutscht oder so, hey, das kannst du eigentlich nicht mehr sagen. Nein. Und dann wissen wir das auch. Weißt? Und ich finde, man darf aber dann schon auch das ansprechen und das Gegenüber soll aber auch nicht böse sein, wenn man es anspricht, weil das ist was, das geht nicht. Es ist wie dieses, du bist zu schwul. Mm. Ich habe mit Michi Skopekar das gesprochen. Mm-hmm. Und er hat gesagt, das sagt man mal so salopp aus, aber man weiß gar nicht, was man damit anrichtet. Nein.
Ich versuche da auch immer in meinem Familienkreis irgendwie auch aufzuklären und sage, hey, das geht nicht, das sagt man nicht. Weißt du eigentlich, was das für den bedeutet? Das ist ganz wichtig, dass man da aufklärt.
Voll. Und das liegt an uns allen. Und ich glaube, besser könnte man den Podcast nicht enden. Wir haben jetzt 40 Minuten gesprochen. Ist schnell gegangen, gell?
Ja, total.
Wollen wir doch, dass du es sagst. Und vielleicht können wir irgendwann einmal Runde 2 machen, indem wir euch Fragen stellen, dass ihr vielleicht im Vorfeld schon Fragen an dich richten könnt. Aber ich glaube, das war jetzt einmal ein guter Reminder wieder an uns alle, worum es nämlich wirklich geht im Leben. Und einfach, ich wollte dir die Plattform geben, weil du großartig bist. Und ich finde das so cool, was du machst. Danke. Und dass du das mit so viel Liebe und Hingabe machst. Und das finde ich großartig. Es muss viel mehr Johannas draußen geben, wie es die gibt.
Sehr lieb, danke.
Möchtest du irgendwas sagen abschließend? Oder hast du alles unterbracht?
Ich glaube, ich habe alles unterbracht und ich bin super dankbar, dass ich da dabei sein habe dürfen. Dankeschön.
Danke, wir sehen uns morgen wieder beim Laufen, gell?
Hab ja, genau.
Da freue ich mich schon, der nächste Community Run. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Natürlich ein anderes Thema, aber ich glaube, ich bin da, dass ich euch immer wieder einen imaginären Tritt gebe in allerwertesten, einen Tritt in Arsch auf Deutsch. Ja, nämlich mit Dingen, worum es wirklich geht im Leben. Und das war mein Anliegen, dass wir über das sprechen. Und ihr könnt natürlich wie immer den Podcast weiterschicken, uns mit 5 Sternen bewerten, die Glocke drücken, uns Kommentare hinterlassen auf Spotify, iTunes und Co. Wir freuen uns immer, wenn wir reinschauen. Und ja, spread the word, dass wir weitermachen können. Und danke nochmal, dass du heute da warst. Und danke euch allen zu Hause fürs Zuhören.
Dankeschön.
Bis bald.